professionell bleiben. Der Survival Podcast für Frauen im Job. Hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Solveig, 25 und Journalistin und Berufsanfängerin. Und zusammen mit meinen zwei Freundinnen Bea und Carol mache ich den Podcast Professionell bleiben, den Karriere-Podcast für junge Frauen, die auch neu im Berufsleben sind. Abonniert uns kostenlos auf Spotify, iTunes, Soundcloud und wenn ihr wollt auch Deezer. Heute geht es um Gehaltsverhandlungen. Für mich wohl die schwerste Aufgabe im neuen Job überhaupt. Wir haben uns für die heutige Folge die Frage gestellt, wie meistere ich erfolgreich meine erste Gehaltsverhandlung? Und wie immer haben wir uns, um diese Frage zu beantworten, einen Gast eingeladen. Das ist dieses Mal Christina Roth. Christina ist tatsächlich gar nicht so unbekannt. Sie ist eine sehr, sehr erfolgreiche Tech-Unternehmerin, die mit ihrem damaligen Beratungsunternehmen Matisia Consultants 2015 sogar auf Platz Nummer 7 der Forbes-Liste der am schnellsten wachsenden frauengeführten Unternehmen landete. Als sie ihr Unternehmen ein Jahr später verkaufte, war die Firma zu dem Zeitpunkt 45 Milliarden Dollar wert. Christina kennt sich also mit Geld aus, deswegen ist sie genau der richtige Gast für unsere heutige Folge. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich mit Christina auf einer kleinen Insel in Finnland gesprochen habe und was sie mir für meine persönliche Situation geraten hat, dann hört noch ein bisschen weiter zu. Nach dem Gespräch mit Christina haben wir natürlich auch wieder versucht herauszufinden, wie man in dieses Problem kommunikativ am besten angeht und unsere Diplompsychologin und Schlagfertigkeitsexpertin Anke Precht nach Tipps und Tricks gefragt. Denn Anke kennt fast immer den richtigen Weg, ein Thema anzusprechen oder es korrekt anzugehen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Ich finde, Gehaltsverhandlungen sind als Berufsanfänger generell schon schwer und als junge Frau nochmal doppelt so sehr. Je nachdem, in was für einem Umfeld man arbeitet und was für einen Chef oder auch eine Chefin man hat, finde ich, kann man sich sehr schnell als 25-jährige Frau unterschätzt fühlen bzw. konstant unterschätzt werden. Und wie soll man bitte seinen Marktwert jemandem klar machen, der einen auch schon außerhalb dieser Stresssituation ganz anders wahrnimmt als man selbst? Und darum geht's ja, mit der Zahl, die man dann fordert, legt man ja seinen eigenen Wert fest. Fragt man nach zu wenig, sagt man dann dem Gegenüber, dass man quasi kein gutes Selbstvertrauen hat? Und fordert man zu viel, könnte das ja auch den Job gefährden. Ich glaube auch, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich verhandeln, beziehungsweise in dieses Gespräch überhaupt ganz anders herangehen. Ich glaube, Frauen sind eher unsicher. In der Regel, ich möchte überhaupt nichts über den Kamm scheren, aber es gibt ja auch nicht umsonst Studien, die eben besagen, dass Frauen erstmal viel, viel weniger fordern als Männer und Männer immer das fordern, was entweder für ihren Job angemessen ist oder was eben für ihren Wert angemessen ist. Und Frauen fordern meistens immer das, was da drunter ist, weil sie glauben, das, was vielleicht angemessen wäre, wäre zu hoch. Deswegen gibt es ja auch nicht umsonst den Gender Pay Gap, der halt besagt, dass Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt werden, beziehungsweise Männer einfach höher, obwohl sie eben die gleiche Arbeit machen. Erfährt man dann eben von so einer Ungleichheit, gibt es dann eben die Möglichkeit, doch mal das Gehalt nachzuverhandeln. Und für so ein Gespräch oder die erste Gehaltsverhandlung, weil wir ja uns mit dem Berufsanfang beschäftigen, ist eben dieser Podcast und die heutige Folge. Was die Welt der Wissenschaften, Studien über Gehaltsverhandlungen herausgefunden hat und ob Frauen anders verhandeln als Männer, das hat wie immer Bea für euch in den 30 Klugscheißer-Sekunden herausgefunden.
Erst ab einer Gehaltserhöhung von 7% fühlen sich Mitarbeiter ausreichend gewürdigt. Das ergab eine Studie in Northern Iowa. Jedoch hat die Hälfte aller Frauen noch nie nach einer Gehaltsverhandlung gefragt, ganz anders als ihre männlichen Kollegen. Diese fragen aktiv und steigen mit höheren Forderungen ein. Doch der räumliche Abstand zum Verhandlungspartner macht den Unterschied beim Falschen. Ist der Abstand zwischen den Verhandelnden größer, konzentrieren sie sich auf wichtigere Dinge.
Danke, Bea. Ich persönlich habe ja bisher noch nie über ein Gehalt verhandelt und in meiner Praktikantenzeit war das nie üblich. Zumindest kenne ich niemanden, der sein Praktikantengehalt verhandelt hat. War das bei euch anders? Falls ja, dann schreibt uns super gerne Nachricht. Wir freuen uns total über eure eigenen Erfahrungen und euer Feedback. Ja, und bei mir, dann in meinem ersten Job, gab es eben auch ein festes Gehalt, das zumindest meines Wissens nach nicht verhandelbar gewesen wäre, weil ich genauso viel verdiene wie andere Kollegen in dieser Position. Und bei festgelegten Tarifverträgen gibt es so eine Option ja zum zum Beispiel auch gar nicht. So etwas wie festgelegte Tarifverträge gibt es in den USA überhaupt nicht, hat mir zum Beispiel Christina erzählt. Christina ist nämlich mit 18 aus Deutschland einfach in die USA ausgewandert und nach New York gezogen. Muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn ihr also ab und an einige englische Wörter bei ihr hört und Christinas leicht amerikanischer Akzent durchschwingt, dann wisst ihr halt warum. Sie hat bis jetzt halt einfach nur da gelebt. Später hat sie dann auch im Silicon Valley sogar gearbeitet und 2016 ihre Firma verkauft und danach hat sie dann ein eigenes Netzwerk für Frauen gegründet, das heißt Super She. So, und jetzt kommt die Auflösung, warum ich mit Christina auf einer kleinen finnischen Insel saß und mit ihr dort gesprochen habe. Und zwar hat Christina genau für dieses Frauennetzwerk Super She einfach mal eine Privatinsel gekauft. Die Insel ist in einer finnischen Inselregion ungefähr eine Stunde von Helsinki entfernt. Ja, und diese Insel heißt Super She Island natürlich und dort dürfen wirklich nur Frauen hin. Also es sind wirklich niemals Männer auf dieser Insel erlaubt. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie einen kurzen Wellnessurlaub, weil die Frauen, die da hinkommen, kommen dafür eine Woche hin. Mit viel Sport und gesundem Essen geben sich dann eine kleine Auszeit aus der Welt, vielleicht toxischer Männlichkeit, wenn sie die erlebt haben, die ja leider oft im Berufsleben herrscht. Genau, und ich habe die Insel für einen Artikel besucht, den ich darüber geschrieben habe. Und da habe ich gedacht, wenn ich gleich schon mal da bin, nehme ich doch auch gleich für euch nochmal eine Podcast-Session mit der Christina auf. Ich sitze jetzt mit Christina und wir sind auf Super She Island und deswegen, falls hier ein paar Hintergrundgeräusche sind, nehmt es uns nicht übel, wir sitzen direkt am Meer. Ist aber auch eine schöne Atmosphäre. Ja, und wir wollten heute zusammen über Gehaltsverhandlungen sprechen. Christina ist echt eine Expertin auf dem Thema, hat bestimmt schon einige Male in ihrem Leben handeln müssen und auf jeden Fall gute Entscheidungen getroffen, deswegen sitzen wir jetzt auf dieser Insel. Und ja, erzähl uns doch mal ganz kurz von deiner ersten Gehaltsverhandlung.
Ja, also ich habe Informatik studiert in Stuttgart und ich hatte definitiv 3 Jobangebote. Also sozusagen, das war natürlich schon als eine gute Situation, in der man sein kann und habe dann dementsprechend verhandelt. Also mein Tipp ist, wenigstens so zu verhandeln, als ob man ein paar Angebote hätte. Im besten Fall hat man die auch. Ich glaube, man kann man schon spüren, also wenn das der einzige Jobangebot ist und wenn man wirklich so, wenn ich diesen Job nicht kriege, dann bin ich auf der Straße. Also das muss man sich dann mental irgendwie visualisieren, dass spürbar ist.
Also der Chef merkt, wenn du Angst davor hast, beziehungsweise wenn du blöffst?
Wenn du ein richtig guter Blöffer bist, dann würde ich blöffen. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich kann besser verhandeln, wenn ich wirklich einen Plan B habe. Mhm. Und man muss sich immer überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist der Plan B? Was ist, wenn du arbeitslos bist? Was passiert dann? Und man muss es sich überlegen und vielleicht hast du was erspart und vielleicht ist es auch okay, wenn du ein paar Monate lang dann nach einem neuen Job suchst. Aber weißt du, wie es ist? Wenn du hungrig bist, geh nicht in den Supermarkt shoppen und genauso auch bei Verhandlungen.
Ich mag das, den Vergleich mit dem Supermarkt, weil das kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich jeder halt irgendwie mit identifizieren mit diesem Gefühl, weißt du? Und das ist natürlich klar, du bist erstmal leichte Beute für dieses ganze Marketing im Laden, ne? Und so bist es dann wahrscheinlich auch für den Personaler, wenn der das merkt, dass du diesen Job unbedingt brauchst. Und in deinem Fall war das damals so, du hattest eben 2 Angebote oder sogar 3, meinst du? Ich glaube 2 von SAP.
Und dann eine von einer Unternehmensberatung.
Und dann hast du quasi allen gesagt, ich habe ein bei einer anderen Unternehmensberatung oder wie hast du das dann gemacht?
Ja, klar, ich habe schon gesagt, also sozusagen in dem Fall, ich war sehr transparent und meinte, ich habe ein paar Angebote und ich möchte das beste Angebot, was halt ein guter Fit ist für beide Seiten und dann kann man natürlich ein bisschen verhandeln. Klar, auch da, ich meine, ich kam aus der Uni raus und da weiß man so ungefähr, ich meine, ich sage jetzt mal nur eine Nummer, damals war es 50.000 D-Mark zu dem Zeitpunkt. Du weißt ungefähr, was ein Informatiker verdienen sollte. Du kannst natürlich dann wirklich pushen zum höchsten Limit. Wenn ein Informatiker, der anfängt zwischen 50.000 und 70.000 Euro, dann kannst du für 70.000 pushen, aber verlangen nicht 200.000 Euro. Du musst ein bisschen verstehen, was dein Marktwert ist. Mhm. Und dann kannst du natürlich pushen, aber nicht nur eine Nummer irgendwo herholen.
Ja, keine astronomische Zahl.
Genau. Verhandle so, als ob du allein auf der Welt wärst und du musst einfach dein Essen kaufen, die Wohnung bezahlen. Und ich glaube, dann wirst du schon besser verhandeln, wenn du dir überlegst, ich bin allein auf der Welt und ich habe kein Netzwerk oder kein soziales Netzwerk, das mich dann auffängt, wenn ich dann nicht genug Geld verdiene.
Ja, wir meinten ja auch gestern schon, dass Männer im Zweifel vielleicht ein bisschen aggressiver verhandeln, beziehungsweise dass wir Frauen denken, dass Gehalt verhandeln gleich ein aggressives Verhalten ist. Und das ist ja eigentlich auch Quatsch. Wir sollten genau die gleiche Summe für die gleiche Arbeit bekommen. Ne? Deswegen hilft es, glaube ich, auf jeden Fall, sich Referenzwerte einzuholen und eben vielleicht ja auch, wenn man kann, natürlich, wenn man das Vertrauensverhältnis hat, den männlichen Kollegen zu fragen, was verdienst du denn?
Ja, und ich glaube, es ist schon noch immer archaisch, dass man denkt so, ja, der Mann sollte mehr verdienen, weil er ja die Familie aushalten muss. Ja. Ich meine, wir sind nicht mehr 1950, sondern es ist 2018. Das heißt, du sollst so verhandeln, als ob du die Familie aushalten musst und dich selber. Verhandle wie in 2018.
Und vielleicht kannst du mir auch noch persönlichen Tipp geben. Also als ich zum Beispiel damals, also ich habe jetzt bei meinem ersten Gehalt nicht verhandelt, weil das wurde so gesetzt und da wurde auch ganz klar gemacht, dass alle anderen in dieser Stufe auch genauso viel verdienen und da wird keine Ausnahme gemacht, wenn es so gewisse Rahmenbedingungen gibt und es gibt ja auch Tarifverträge und so ein Kram. Würdest du da gerade im ersten Job, hättest du da trotzdem versucht zu verhandeln, um auch wenn ich quasi dann als einzige von irgendwie 20 anderen Leuten das gemacht hätte?
Es gibt definitiv Situationen, wo du den Job machst, weil du wirklich die Erfahrung machen möchtest und weil die Firma dann auch einen großen Namen hast und du dir erwünschst, dass du die Erfahrung machst, die Connections, Network, also ja, je mehr Optionen die Firma hat, wird sie natürlich, dann wirst du keinen Job kriegen. Ja. Also man muss schon Powerplay verstehen. Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich Frauen und jungen Frauen speziell sagen würde, also man muss schon verstehen, wo die Power liegt und wann man pushen kann. Dafür kann ich jetzt nicht ein Rezept geben, sondern das muss man wirklich so spüren, so okay, kann ich jetzt pushen, habe ich die Chance oder haben sie wirklich jetzt 100 Bewerber? Man sollte jetzt nicht super schwierig sein, weil wenn man schon so anfängt, dann wird der Arbeitgeber natürlich sagen, okay, also das will ich mir nicht unbedingt einkaufen.
Andererseits, ja, ich habe halt mir auch selber, also für mich in meiner Situation habe ich eben auch gedacht, ja, also jetzt in 2 Jahren dann, wenn der Vertrag dann erstmal ausläuft, dann kann ich natürlich weiterfahren, wenn sie mich überhaupt noch wollen natürlich. Aber,
und dann solltest du eine Alternative haben, weil dann wäre es eher gut, dass du dann eine andere Alternative hast und dann verhandeln. In dem, dass du sagst, okay, ich würde sehr gern hier bleiben, ich mag es hier, es ist super toll, aber das sind auch meine Vorstellungen. Und ich glaube, man muss auch wirklich immer offen sein zu Kompromiss. Wenn man sich irgendwie vorstellt, 2 und der Arbeitgeber 1, also irgendwo in der Mitte sollte man sich dann schon bei 1,5 treffen. Also es ist nie dieses Perfekte, du kriegst nie alles, was du dir vorstellst oder wofür du verhandelst. Das ist dann immer so ein Give and Take und was ist dir wichtiger und was ist dann dem Arbeitgeber wichtiger und das ist dann schon ein Zusammenkommen von 2 Parties.
Mhm. Eine andere Teilnehmerin hat das hier gestern auch gesagt, dass sie meinte, wenn du das Gefühl hast, diese Summe fühlt sich nicht gut an, dann ist sie wahrscheinlich richtig, weil Frauen aus ihren Erfahrungswerten immer zu niedrig das erstmal ansetzen. Würdest du da sagen, dass es ein guter Tipp ist oder also muss man auch wieder vorsichtig sein, damit man nicht ins Astronomische schießt?
Ja, ich glaube, gut, es ist sozusagen, hört sich gut an, also wenn, ich glaube, das pauschal kann man es wirklich nicht sagen.
Na klar,
aber ich glaube, dass, ich meine, zum Beispiel, ich als Arbeitgeber habe immer erstmal gefragt, also alle unsere Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, habe ich immer gefragt, was ist dein Wunschgehalt? Dann habe ich gesagt, klar, gib mir jetzt nicht dein Wunschgehalt 1 Million Dollar im Jahr, aber was würdest du gern machen, war immer die Frage. Und dann haben wir gesagt, okay, und wir haben dann versucht, so nah ranzukommen, natürlich in unserem Framework, den wir hatten. Aber ich frage immer Leute, was ist dein Wunschgehalt? Was glaubst du, dass du wert bist? Ich bin auch daran interessiert, was sie denken, dass sie wert sind. Aber dann findet man natürlich einen Kompromiss. Und ich glaube, das einzige Problem, was ich natürlich sagen muss, ist, dass wenn man in Deutschland verhandelt, ist es ein bisschen natürlich auch anders als in USA, weil in Deutschland, gerade was du gesagt hast, gibt es Tarife und Regelungen und Gehaltsstufen und Betriebsrat dahinter. Also sozusagen das Einzige, was natürlich im Vergleich mit USA ist, ist dann komplett was anderes, wo dann manchmal wahrscheinlich auch der Arbeitgeber jetzt gar nicht so freie Hand hat mit dem Betriebsrat und dies und jenes. Ja. Also insofern, sorry, aber Verhandeln in Deutschland ist wahrscheinlich, macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß.
Ja, und ist auch nicht so einfach, glaube ich, deswegen, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, ich hoffe, bitte, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, tschüss.
Ciao.
Ich muss ja sagen, jetzt, wo ich nochmal das Gespräch mit Christina angehört habe, finde ich ihren leicht amerikanischen Akzent echt super süß. Nee, aber ihre Tipps finde ich wirklich sehr hilfreich. Besonders eben, ja, dieser Vergleich mit dem Supermarkt, den fand ich total gut, dass man eben nicht hungrig einkaufen gehen sollte. Ich fand das total treffend, weil ich bin auch so eine typische Kandidatin. Wenn ich hungrig einkaufen gehe, kaufe ich wirklich den ganzen Laden leer, auch für Sachen, die ich halt überhaupt nicht brauche. Und wie sie auch schon gesagt hat, ich glaube einfach, das Wichtigste ist, sich ja seinen eigenen Wert und sein Können klar machen und dann aber natürlich auch kompromissbereit sein, weil man muss einfach wissen, okay, es wird nie genau so hundertprozentig ausgehen, wie ich es mir vorstelle, höchstwahrscheinlich. Ich werde nicht die 1 Million Dollar oder Euro kriegen, die ich mir wünsche. Man sollte sich halt nur vorher klar machen, wie genau dieser Kompromiss aussieht, den ich maximal bereit bin einzugehen. So, und jetzt haben wir noch wie immer zum Ende unsere Kommunikations- und Schlagfertigkeitsexpertin, die Diplompsychologin Anke Precht, gefragt, wie sie denn eine Gehaltsverhandlung angehen würde. Anke, wie lenke ich das Thema denn geschickt auf die Gehaltsverhandlung?
Am besten gleich zum Punkt kommen und das auch sagen, zum Beispiel durch die Frage: Ich möchte gleich zum Punkt kommen. Es ist in Ordnung. In 99% der Fälle wird das Gegenüber sagen, klar, kommen Sie zum Punkt. Und dann kann die Aussage lauten, ich würde gerne mit Ihnen über mein Gehalt sprechen. Das ist eine gute Einleitung.
Aber was, wenn der Personaler mir ein viel zu niedriges Angebot macht, um mich zu testen? Wie reagiere ich dann?
Wenn ich also ein Angebot bekomme, was zu niedrig ist, wenn ich denke, okay, Personaler will mich testen, ist die beste Reaktion, erstmal die Luft anzuhalten, 3 Sekunden lang. Denn das bedeutet körpersprachlich nein. Wenn ich gleich anfange, loszuplappern und zu sagen, es passt mir nicht, weil, aber, sage ich körpersprachlich ja und signalisiere, ihr zu niedriges Angebot geht schon irgendwie durch bei mir. Also erstmal erstaunt schauen, Luft anhalten, dann kann man ausatmen und sagen, puh, da hätte ich aber mit mehr gerechnet. Und dann ist die Verhandlung eröffnet. Und wenn ich in der Sitzung, in dem Gespräch nicht bis zu meinem Ziel komme, dann sage ich, ich möchte gerne nächste Woche nochmal mit Ihnen sprechen und bleibe dran.
Und wie sollte ich mich in einer Gehaltsverhandlung auf keinen Fall verhalten?
Was man bei diesen Gehaltsverhandlungen auf keinen Fall tun darf, ist beleidigt sein. Denn es ist die Aufgabe des Gegenübers, fürs Unternehmen Geld zu sparen. Das ist sein Job, sodass ich nicht damit rechnen darf. Und das ist ein Fehler, den Frauen häufig machen, dass der sagen wird, ja logisch, wir zahlen Ihnen so und so viel mehr. Wenn ich also eine Bitte äußere, einen Vorschlag mache oder sage, ich möchte das und das und ich höre erstmal ein Nein, dann ist es völlig normal, das sollte ich wissen. Und auch wissen, dass es völlig in Ordnung ist, über 2, 3 Verhandlungsschleifen zu gehen, bevor ich das Ergebnis habe. Hartnäckigkeit hilft.
Okay, vielen, vielen Dank, Anke. Die Tipps sind mal wieder super gut. Ich kann jetzt eigentlich nur noch gestärkt in meine hoffentlich baldige Gehaltsverhandlung einsteigen und hoffe, dass sich da natürlich was Gutes raushandelt. Drückt mir die Daumen. Ach ja, und bei der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie es ist, einfach immer unterschätzt zu werden. Kennt ihr das auch? Dann schickt uns doch eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder natürlich auch eine E-Mail. Am besten aber eine WhatsApp-Sprachnachricht, damit wir euch gleich in den Podcast einbauen können. Und dann teilen wir super gern eure Erfahrungen, damit wir alle davon lernen können. Lasst uns auch wissen, falls ihr Fragen an unsere Diplompsychologin und Schlagfertigkeitsexpertin Anke habt. Die können wir dann nämlich direkt an sie weiterleiten. Ich hoffe, ihr habt gern zugehört und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhören werdet, bei unserer nächsten Folge. Falls euch etwas nicht gefallen hat oder etwas besonders gut, würden wir uns super freuen, falls ihr uns Bescheid sagt, weil nur mit eurem Feedback können wir uns natürlich auch, so wie ihr es wollt, entwickeln. Und ansonsten folgt uns auch auf Instagram oder Facebook, da könnt ihr uns auch ganz einfach Nachrichten schreiben. Und dann würden wir uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns im iTunes Store eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. So, ihr Lieben, das war's und dann sage ich nur noch Tschüss!